Willkommen zur Tech Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann.
Willkommen zur Tech Lounge. Hallo Don, schön, dass du da bist.
Hallo Sascha, schön, dass wir mal wieder eine neue Ausgabe haben.
Ist schon wieder eine Woche um, es geht ja schnell.
Ja.
In dieser Woche reden wir über das Thema, was uns tatsächlich, ja, eigentlich würde ich fast sagen, seit 2-3 Jahren beschäftigt. Denn so vor 2-3 Jahren fing das so langsam an, dass die ersten Behörden unter anderem auch in Europa gesagt haben, es gibt da so eine App mit einer chinesischen Mutterfirma und wir sind uns nicht so ganz sicher, ob die in Zukunft noch auf die Diensthandys unserer Behörden gehören, weil wir so ein wenig Angst haben, dass die Mutterfirma und wer so ein bisschen Einblick darin hat, wie Firmen in China funktionieren, nämlich dass im Aufsichtsrat meistens jemand von der Partei sitzt, nicht nur meistens, sondern eigentlich immer, beziehungsweise dass entsprechende Daten, die in China beziehungsweise von chinesischen Firmen erhoben werden, auch immer lustig durch die großen, ich würde fast sagen die große Firewall, aber durch den großen chinesischen Filter gehen, um zu gucken, was denn da alles so los ist. Also irgendwann wurde mal gesagt, Freunde, TikTok runter von den Diensthandys, jetzt 2-3 Jahre später, relativ aktuell, die USA versuchen, TikTok letztendlich, ich würde nicht sagen zu verbieten, aber sie würden als Option anbieten, es muss verkauft werden. Und das ist jetzt die große Diskussion in den USA, auch wieder in den deutschen Medien. Jetzt gerade relativ zeitnah gab es eine Hart aber Fair-Folge zu dem Thema, wo man auch wiederum sehen kann, wie alt diese Diskussion letztendlich schon ist, denn inhaltlich ist sie nach wie vor auf dem gleichen Level. Und darüber unterhalten wir uns heute. Don, nutzt du überhaupt TikTok?
Passiv, tatsächlich nur passiv. Also ich habe mal so ein bisschen ich habe mal ein paar Sachen gepostet, aber irgendwie konnte ich mich mit TikTok nie so richtig anfreunden. Nicht, weil es eine andere Social-Media-Welt ist, das auch. Aber ich hatte immer so meine Bedenken gegenüber den Dingen, die so auf TikTok passieren. Und auch tatsächlich schon lange auch so meine Bedenken, was die Nutzung von Software oder teilweise Hardware angeht, die eben, wo man zumindest die Vermutung haben kann, dass es eben auch unter chinesischer Kontrolle ist. Nun kann man auch sagen, ist ja nur egal, ob die Chinesen wissen, was ich zum Mittag esse oder die Amerikaner, um es mal salopp zu sagen. Aber ich glaube, es spielen zwei Dinge in die Diskussion rein. Die erste Sache, in den USA, klar, da geht es so ein bisschen um, also dieses Gesetz, was im Kongress eingebracht wurde oder vom Kongress auch verabschiedet wurde, übrigens von beiden Parteien getragen, ganz selten. Das geht ja nur darauf hin, dass man sagt, okay, wir wollen, dass die Daten, die TikTok sammelt von US-Handys, dass die dann auch in den USA bleiben und dass es keine Möglichkeit gibt, der Betreiber, die ja die Datencenter auch schon in den USA betreiben, das, zumindest sagen sie das, dass die Möglichkeit haben, diese Daten dann weiter zu transportieren eben nach China. Da ist eben so eine Angst. Das ist die eine Sache. Aber es geht ja im Hintergrund auch so ein bisschen darum, dass die Angst auch da ist, dass Plattformen wie TikTok massiv in den Wahlkampf eingreifen können mit Desinformation, Fake News und so weiter und so weiter. Und hier, finde ich, muss man die Diskussion ein bisschen weiter öffnen in Richtung alle Social-Media-Plattformen. Also wir reden über Facebook, wir reden über Instagram, wir reden über Threads, wir reden über X, vormals Twitter. Das betrifft ja so ein bisschen alle. Und ich hatte im letzten Jahr, ich habe ja noch nebenbei auf Substack sogar noch ein kleines Blog, was ich alle paar Monate mal befeuere. Ich hatte mich im letzten Jahr auch schon mit dem Thema beschäftigt auch schon davor, aber im letzten Jahr hatte ich einen Artikel dazu geschrieben, wo ich ihm gesagt habe, wir müssen uns was einfallen lassen mit diesen Social-Media-Plattformen und den Algorithmen, die sie haben. Denn ja, die Gefahr, dass der Algorithmus, den wir nicht einsehen können, von der staatlichen Seite aus kontrolliert wird, der ist ja tatsächlich da. Also wenn irgendjemand in China beschließt, dass sie lieber Trump als Präsidenten hätten zum Beispiel oder dass jemand beschließt oder jemand eine Lücke auch findet oder jemand den Algorithmus kennt und ausnutzt, um eben Fehlinformationen, Desinformationen auf Plattformen zu pushen über Botfarm. Das ist ja auch bekannt, von der EU gibt es da Untersuchungen im Bereich der russischen Botfarm, die Desinformation im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auch platzieren. Diese Gefahr ist halt relativ groß und da ist eben die Frage, wie gehen die Social-Media-Plattformen damit um, wie gehen wir damit um? Wir erinnern uns, die Älteren von uns, Hand hoch, werden sich noch daran erinnern, dass es vor Jahren mal eine ellenlange Diskussion und auch so einen kleinen Skandal um diese Cambridge Analytics-Geschichte gab bei Facebook.
2016, ne?
2016, wo es ja eben auch genau um diesen Punkt ging. Also, dass eben ein Marketingunternehmen, Gesellschaft Algorithmus ausgenutzt hat, der dann aber auch im Zusammenhang mit Facebook war. Also das war eine relativ komplexe Geschichte, die ist, glaube ich, auch nicht so richtig aufgeklärt worden. Aber zumindest war eben der Punkt, dass man nachweisen konnte, dass eben Agenturen, Botfarmen und so weiter den Algorithmus ausnutzen, um bestimmte Informationen auf den Plattformen durchzudrücken. Wir haben eben das Problem, ähnlich, also das ist ja bei allen Plattformen, das Problem, dass wir eben einen Algorithmus haben, der uns zeigt, was uns vielleicht interessieren könnte. Das ist ein Unterschied zum chronologischen Feed, der halt einfach nur chronologisch das rausschmeißt, was eben gerade gepostet wird. Das gibt es bei Blue Sky, die haben einen rein chronologischen Feed, die haben aber auch einen algorithmischen Feed, aber da gibt es eben diesen chronologischen Feed. Und wir bekommen alle den algorithmischen Feed vorgesetzt. Das heißt, wir können gar nicht auswählen oder auf vielen Plattformen kannst du nicht auswählen, zum Beispiel auch nicht bei TikTok, dass du einen chronologischen Feed haben willst. Und das heißt, dir können eben Sachen in die Timeline gedrückt werden, die du vielleicht gar nicht sehen willst oder von denen du gar nicht weißt. Oder dir werden Themen in die Timeline gedrückt mit Macht, eben weil Bots sich da gegenseitig befeuern. Der Algorithmus funktioniert ja in dem Sinne, dass Sachen, die besonders häufig geklickt und geliked werden und kommentiert werden, dann eben in deinen Algorithmus reingespielt werden, wenn es thematisch einigermaßen passt, weil es könnte dich interessieren. Und das nutzen Botfarmen aus. Das heißt, Bots posten Postings, die dann wiederum von Botfarmen kommentiert und geliked werden, dementsprechend hohe Zugriffszahlen haben, damit es dann in deiner Timeline auftaucht. Also da stecken ja häufig gar keine Menschen einzelnen mehr hinter, sondern das sind einfach so AI-Geschichten. Und das kann ich eben nicht kontrollieren. Und da ist eben die große Gefahr. Und da sehen eben auch die Gesetzgeber, sowohl in den USA als auch in der EU, ein Problem drin. Und man darf nicht vergessen, das sollte man nämlich in dem Zusammenhang auch mal erwähnen, die Verbotsdiskussion um TikTok, die wir jetzt führen, die ist in einigen Ländern schon längst durch. Indien hat TikTok
Indien ist schon weg vom Fenster,
ganz lange verboten.
Ja, ja. Es ist natürlich auch, wir machen keine Angst, wir machen jetzt hier keine geopolitische Diskussionsrunde raus, ne? Aber generell ist Indien da ein bisschen feinfühliger, wenn es darum geht, Dinge aus China ins Land zu lassen, die durchaus das Potenzial haben, eine gewisse Einflussnahme, eine gesellschaftliche, zu haben. Und die ist tatsächlich bei TikTok, beziehungsweise Douyin, so nennt es sich, so heißt es in China, sieht ein bisschen anders aus, durchaus, ich sag mal in Anführungsstrichen gegeben, sagen wir mal, es gibt Hinweise darauf. Wir erleben das tatsächlich hier in Taiwan, dass in den Sprachgebrauch der Teenager auf einmal klassische Mainland-China-Phrasen festgestellt werden. Das ist innerhalb der letzten 5-6 Jahre passiert. Und das ist etwas, wo bei diversen Politikern vor Ort natürlich hier die Alarmsirenen nicht nur leise klingeln, sondern schrillend durch die Gegend bellen. Wenn das in so kleinen Ländern wie Taiwan, was natürlich in diesem Kontext nochmal eine besondere Rolle einnimmt, der Fall ist, wenn man auch darüber nachdenkt, dass zum Beispiel, und ich habe mehrere Leute kennengelernt, die aus Hongkong geflüchtet sind, die dir erklärt haben, wenn du TikTok halt in Hongkong genutzt hast, dann ist von unseren Protesten überhaupt nichts auffindbar gewesen. Es gab während zum Beispiel des Ukraine-Krieges oder nicht nur während, der läuft ja noch immer, immer wieder die Vorwürfe, dass auf TikTok diverse Videos, diverse Statements von ukrainischen, ja, Oppositionelle sind es ja nicht, aber von ukrainischen Accounts unterdrückt werden. Und ich meine, der klassischste Beispiel ist einfach, du musst ja nur mal das Tiananmen-Massaker 1989 in Peking dir vor Augen führen, das wirst du da nicht finden. Damit ihr euch so einigermaßen vorstellen könnt, was das bedeutet für ein Land mit 1,2, 1,3 Milliarden Menschen. Es gab mal während der Pandemie einige wenige Tage der absoluten Social-Media-Öffnung in China. Und das hatte mit einer absoluten Hype-App zu tun. Das war Clubhouse. Für 2 Tage war Clubhouse in China nicht gebannt und frei verfügbar. Und zum allerersten Mal haben chinesische Userinnen und User die Möglichkeit gehabt, auf so einer globalen Social-Media-App oder auf so einem globalen Townsquare sich auszutauschen. Und es gab proppenvolle Chatrooms, wo sich über dieses Massaker von 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens unterhalten wurde, denn die wussten da original nichts von. Gar nichts. Und das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Und ähnlich könnt ihr euch das vorstellen, wie das bei diesen komplett durchkontrollierten Apps, sei es mit Douyin, sei es mit WeChat, das chinesische Internet ist praktisch das größte Intranet der Welt. Es ist komplett kontrolliert. Tatsächlich ist WeChat mehr oder weniger das Internet, weil das komplette Leben in der WeChat-App abläuft. Das ist so diese Everything-App, die der verrückte Musk sich dann mal irgendwann überlegt hat, auch aus Twitter zu machen, was definitiv niemals der Fall sein wird. Es wird alles kontrolliert. Es ist in einer gewissen Art und Weise auch alles an dein Social Credit Score Konto angebunden. Machst du mal irgendeinen Mist, irgendjemand macht ein Video von dir, wie du bei Rot über die Straße läufst, wupp, kannst du beim nächsten Mal nicht den Schnellzug nach Hause nehmen. Ja, solche Geschichten. Also es ist so eine unfassbare Dystopie der Überwachung. Und das Spannende daran ist generell, wir erlauben diese Systeme in unsere freie Gesellschaft hinein. Das ist ja nicht nur ein TikTok. Das ist ja genauso ein Shane. Das ist genauso ein Temu. Das sind ja nicht nur Verkaufskanäle, die dir irgendein Schrott hier rüber schicken, der null kontrolliert wird, weil ihr die Möglichkeit habt als Einzelperson, ich glaube, in Deutschland ist es irgendwie so unter 20 Euro oder unter 50 Euro, musst du da beim Zoll halt nicht all möglichen Scheiß ausfüllen, dass die und die Batterie da drin ist und das so getestet wird. Der ganze Rotz wird geflutet hier rüber auf unsere Märkte. Aber obendrauf sammeln sie vor allen Dingen Daten. Temu ist keine Verkaufs-App oder kein Shopping-Kanal. Es ist ein Datenabgreifkanal. Wir erlauben das. Wir versuchen das auch immer wieder zu verargumentieren und zu erklären, ja, wir können doch nicht einfach so alles verbieten. Das geht nicht so. Und das nutzen solche autoritären Regime natürlich ganz, ganz wunderbar aus. Wohingegen auf der anderen Seite versucht mal Twitter oder versucht mal Facebook oder versucht mal YouTube zu nutzen in China. Aber im Umkehrschluss habt ihr die ganzen chinesischen Propaganda-Accounts auf Twitter drauf, die von der Partei ordentlich bespielt werden. Wir sind in all unserer Inkonsequenz wirklich absolute Lämmer, die da nach rechts und links, nach oben, nach unten skalierbaren Wolfsherden beziehungsweise Rudeln sich gegenüber ausgesetzt sehen. Wobei man wirklich sagen muss, dass offensichtlich die USA nun die Nummer angehen wollen. Und für mich ist das Thema relativ einfach und bitte nicht falsch verstehen. Ich kann Plattformbetreiber und Userinnen und User wunderbar voneinander trennen. Ich glaube, dass einige der kreativsten Accounts, die es überhaupt gibt, auf TikTok ein Zuhause haben.
Ja.
Zum Teil unfassbar sensationeller Content. Aber ich kann einfach den Distributionskanal nicht gut heißen. Und deswegen bin ich ganz klar pro Verbot. Und sorry, das hat nichts mit euch zu tun. Es geht nicht darum, irgendwelchen Creatern die Lebensgrundlage wegzupacken. Es gibt nichts Richtiges im Falschen.
Also,
und TikTok ist falsch.
Ich bin nicht für ein Verbot. Tatsächlich. Also wie du richtig sagst, die Plattform an sich bringt auch viel Gutes hervor. Die schafft es, dass Jugendliche eine Heimat haben, einen Kanal haben, wo sie sich austauschen können. Sie schafft es, dass Content Creators oder Menschen, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen, auch wenn es manchmal ein bisschen, sage ich mal, außerhalb des Normalen liegt oder so, dass die das, dass die diese Inhalte transportieren können. Das gilt auch vor allen Dingen für marginalisierte Gruppen im LGBTQ+-Bereich, Queer-Bereich und so weiter. Also diese Plattform an sich und die Möglichkeit, solche Plattformen zu nutzen an sich, dagegen habe ich nichts. Das Problem ist der Algorithmus. Und das Problem ist, dass niemand weiß, wie der Algorithmus funktioniert. Das ist das eine. Was ich verlangen würde als Gesetzgeber, und da gebe ich dir auch völlig recht, wir sind also ich habe manchmal das Gefühl, die lachen uns alle aus in Russland und in China über die Dummheit, die wir haben, dass wir so eine Scheiße auch noch zulassen. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage. Anstatt hinzugehen und zu TikTok zu sagen, aber genauso im Übrigen zu Instagram und den anderen Plattformen, anstatt hinzugehen und zu sagen, weißt du was, wenn du hier in der EU oder in unserem Land, das ist ja nun mal EU, in der das geregelt ist, oder in den USA oder wo auch immer, wenn du aktiv sein willst, dann verlangen wir von dir, dass du den Algorithmus offenlegst gegenüber den Behörden. Du zeigst uns, wie dein Algorithmus funktioniert und machst damit klar, was du gewichtest, wie du gewichtest und so weiter. Und dann sagen wir dir, ob das okay ist oder nicht. Also du bräuchtest im Grunde genommen in Anführungsstrichen ein Algorithmusministerium, ja, oder einen Algorithmusbeauftragten, der sich das anschaut und der dann sagt, nee, so geht das nicht. Also das ist schon mal das Erste. Und das Zweite... Und wohin die Daten gehen. Und das Zweite ist, was unbedingt alle Plattformen brauchen, also geht es nicht nur um TikTok, wie gesagt. Das ist eine viel bessere und eine viel stärkere Content-Moderation. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe mit Leuten gesprochen, die Content-Moderation machen. Und ich weiß, was das für ein beschissener Job ist. Aber wir haben immer noch keinen richtigen Einblick drauf, wie die Content-Moderation funktioniert. In der EU müssen glaube ich, die Plattformbetreiber einmal im Monat einen Report abliefern, wie schnell sie auf was reagiert haben. Und dann kann die EU sagen, das war zu langsam oder das war in Ordnung, und dann kann es dann eben Ordnungsstrafen geben, ja oder nein. Das ist Quatsch. Dinge auf Social-Media-Plattformen, wissen wir alle, gehen innerhalb von Minuten viral.
Yes.
Minuten. Und natürlich ist es schwierig, auch für eine Plattform, die Millionen von Postings, die minütlich einlaufen, sofort überprüfen zu können. Und deswegen komme ich zurück immer wieder auf das Verifikationssystem, was Twitter mal hatte. Wir haben uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. Aber das Verifikationssystem war eigentlich ziemlich klug und da hatten sie sich auch ziemlich viel Mühe gegeben, dass du einfach ein paar Accounts hast und das kann aus der gesamten politischen Spannbreite sein, die verifiziert sind und die in bestimmten Situationen, zum Beispiel wie nach dem 7. Oktober in Israel, wie im Ukraine-Krieg, wie in anderen Diskussionen, dass du da quasi im Algorithmus, und das kannst du ja machen, einen Haken setzt und sagst, unverifizierte Accounts werden nicht gefördert, sondern zu dem Thema dürfen oder werden erstmal verifizierte Accounts gefördert, die dann dementsprechend in den Timeline auftauchen. Was ich nach dem 7. Oktober, und ich gucke auf TikTok tatsächlich nur Food-Content. Ja? Also ich koche gerne und das mache ich auch auf Instagram. Ich gucke tatsächlich viel Creator-Food-Content. Finde ich auch lustig. Da sind auch echt coole Leute bei. Aber was ich, der nichts anderes guckt als ab und zu ein bisschen Autos und Food-Content auf TikTok, was ich für einen Dreck reingespült bekommen habe, mit dem ich, den ich nie angeklickt habe auf TikTok, wo ich mich nie mit beschäftigt habe, also eben gerade zum Thema Konflikt in Palästina, was ich einen Müll reingespielt bekommen habe, auch an Fake News reingespielt bekommen, die ganz offensichtlich botgetrieben war, über Wochen, obwohl ich diesen Content gemeldet habe, obwohl ich ihn gesperrt, obwohl die Nutzer gesperrt habe, obwohl also der Algorithmus hätte erkennen müssen, hey, der hat da kein Interesse dran, ich will das nicht, habe ich ihn trotzdem immer wieder reingespült bekommen. Das kann nicht sein. Und wir stehen, oder die Gesetzgebung steht daneben und sagt, ja, was sollen wir denn da machen? Und das ist Quatsch. Es müssen ganz klare Regeln geschaffen werden für die Plattformbetreiber, für alle Plattformbetreiber, weil ich habe auf Instagram das gleiche Spiel gehabt. Da haben sie nur schneller reagiert. Es müssen ganz klare Regeln geschaffen werden, wer wann was posten kann. Und es müssen klare Regeln geschaffen werden, was in dem Algorithmus auftaucht. Und dafür muss der Algorithmus öffentlich gemacht werden, beziehungsweise zumindest den Behörden gegenüber öffentlich gemacht werden. Die müssen ja nicht ihre Geschäftsgeheimnisse preisgeben, aber die Behörden müssen zumindest verstehen und Klarheit darüber haben, wie der Algorithmus funktioniert und was da gepusht wird, um auch im Notfall reagieren zu können. Und wenn eine Plattform eben in einem Notfall, das heißt innerhalb von 24 Stunden, nicht auf eine Botwelle die Fake News in einem speziellen Bereich auf ihrer Plattform hat, wenn sie dann nicht reagiert, dann muss eine Behörde auch sagen können, okay, dann schalten wir dich jetzt ab. Punkt. Dann bist
das
du jetzt
wäre 24. Dann die letzte.
Das wäre die letzte Konsequenz, aber es wäre dann zu sagen, okay, wir haben hier ein Problem mit den Sachen, die bei dir auf der Plattform passieren. Hier gibt es, wir haben hier ein schwieriges Thema. Du hast offensichtlich, du kriegst deine Bots nicht im Griff. Wenn du deine Bots nicht im Griff hast, dann schalten wir dich jetzt 24 Stunden lang ab und dann hast du genügend Zeit, das zu analysieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen und dann ist gut.
Da müssen wir natürlich vor allen Dingen die rechtlichen Rahmenbedingungen für schaffen. Ne? Das ist ja auch immer das Problem. Du kannst ja alle möglichen Strafen aussprechen. Nun ist es ja ein Rechtssystem und ein Rechtsstaat. Das heißt, die Gegenseite hat auch durchaus die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Das heißt, all das, was wir da vom Gesetzgeber, von Regulatoren und an Richtlinien festlegen, muss natürlich auch in der finalen Instanz, sollten solche Firmen entsprechend weit gehen. Und das machen sie dann ja mal ganz gerne, zumal es dann auch wieder, weiß ich nicht, 10 Jahre dauert, bis du überhaupt zu einem Ergebnis kommst. Ich kann mich an Monopolverfahren bezüglich Google erinnern von Ende der Nullerjahre, die in den letzten 2 Jahren dann irgendwann mal abgeschossen wurden, wo 80% der Firmen, die damals Google verklagt haben, die gibt es überhaupt nicht mehr. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Gesetzesmühlen mahlen extrem langsam. Die Tech-Industrie ist ultraschnell unterwegs. Und auch da muss es eine Lösung für geben. Und da bin ich hundertprozentig bei dir. Ne? Und insbesondere, wenn es darum geht, wenn wir uns über Content-Moderation unterhalten. Ach, und übrigens, Stichwort Content-Moderation. Es gab ja die Woche ein Interview zwischen Elon Musk und Don Lemon. Das ist der ehemalige CNN-Moderator, den Elon Musk auf X eingeladen hat, dort seine Don Lemon Show jetzt zu veröffentlichen. Und dann hieß es auf einmal, er hat ihn rausgeschmissen. Und er fand das Interview nicht gut. Und da gab es eine ganz spezielle Passage zur Content-Moderation. Und die schneiden wir euch jetzt mal hier rein. Hört mal da rein.
You recently called content moderation, though, a digital chastity belt. Do you think that you believe that X and you have some responsibility to moderate hate speech on the platform?
I think we have a responsibility to adhere to the law, and we have a responsibility to be transparent about when things are shown, why they're shown. So that's why we open source our algorithm. I think once you start going beyond the law, now you're putting your thumb on the scale. And we don't want to put our thumb on the scale.
It doesn't concern you that hate speech has gone. Research shows that it's gone up on the platform since you took over. That's not concerning to you?
I believe that is false. In fact, the research that I've seen says it went down.
The study from the Institute of Strategic Dialogue found that anti-Semitic tweets doubled from June 22 to February 2023. One study reported that as many as 86% of the posts reported for hateful content remained up after being reported. Hate speech on the platform is up.
So what they will typically do is they will count the number of posts, but not count the number of views. So what matters is, was that post given high visibility, or what did like one person see it? And if you look at the number of views of how many times was hate content viewed on our platform, it is down substantially.
Yeah. Well, that's not what the study shows. And you said you like transparency. I'm going to show you this. And
Don, you can get a study that will tell you whatever you want.
But these are just a handful of extremely, you look at those anti-Semitic and racist tropes and tweets. And as of this morning, they're still on X. And from your own content policy, these posts should have been deleted. So why haven't they been deleted? Why are they still there?
We delete things if they are illegal.
But these have been up there for a while.
Are they illegal?
No, they're not illegal, but they're hateful, and they can lead to violence. As I just read to you, the shooters, you know, in all of these mass shootings, attributed social media to radicalizing.
So Don, you love censorship, is what you're saying?
No, I don't love censorship.
Then why are you asking?
I believe in moderation, but I don't believe in
censorship. Moderation is a propaganda word for censorship.
But don't you think free speech is one thing, right? Or not, you know...
Look, if something's illegal, we're going to take it down. If it's not illegal, then we're putting our thumb on the scale and we're bringing censors.
So, und genau das ist dieser Punkt. Ne? Also, ihr habt hier diesen vermeintlichen Free Speech-Absolutisten, der so dünnhäutig ist, dass du durch ihn durchgucken kannst. Der gar nicht auf dieses Interview klarkommt. Und dann habt ihr auf der anderen Seite einen Journalisten, man kann zu Don Lemon stehen, wie man möchte, aber ich fand alle seine Fragen fair, hat ihm unfassbar viel Zeit gegeben, ist nur auf Positionen eingegangen, die Musk vorher von sich gelassen hat. Und das ist die Sache, wir müssen einen Hebel schaffen, wo wir Content melden können. Und dann gibt es einfach einen Zeitraum. Also, wenn das relevant ist, da muss sich die Plattform drum kümmern und ist der Zeitraum einfach entsprechend verstrichen, dann setzt es knackige Strafen. Und die fangen dann an bei ein paar Millionchen oder ein paar Milliarden, weil das muss denen wehtun, wenn ihr euch anschaut, was diese Plattform für Profite einfahren im Jahr. Also alle außerhalb von Twitter. Dann musst du die, kannst du dir nicht mal mit ihm, wir verklagen dich ja auf 20 Millionen. Da lachen die ja drüber. Das machen die ja in einer Stunde. Also wir müssen uns da was überlegen. Wir brauchen einen entsprechenden Schlüssel und es muss was passieren. Weil ich bin hundertprozentig bei dir, Don. Diese Regime, die nicht... So eine Toleranz und das Recht auf freie Rede und Freiheit generell so definieren wie die westliche Wertegemeinschaft, die lachen sich darüber kaputt. Denn die wissen ganz genau, das ist unsere große Schwäche. Und insbesondere jetzt in einer Zeit, und du hast es ja ganz, ganz wunderbar beschrieben, in dieser Zeit des Israel-Palästina-Konfliktes. In diesem Jahr wird OpenAI Sora public machen. Das heißt, wir werden Zugriff auf Text-to-Video haben. Es gibt Studien, die gerade herausgefunden haben, dass die Menschen überhaupt keinen Unterschied zwischen Real und einem OpenAI Sora-Video mehr erkennen können. Wie denn auch? Wenn ihr euch überlegt, dass schon vor 10 Jahren die billigsten Fakes viral gegangen sind, die Menschen jeden Scheiß geglaubt haben. Und jetzt kommst du auf einmal mit so einer Plattform heraus, die irre skalierbar sein werden kann. Wir brauchen hier ganz, ganz, ganz schnell Regeln. Aber ich bleibe trotzdem dabei. Ich bin für einen absoluten TikTok-Bann, genauso wie ich für einen Temu-Bann bin, genauso wie ich für einen Shane-Bann bin. Ich finde, dass diese chinesischen Apps und diese chinesischen Propaganda-Instrumente, denn letztendlich sind sie genau das, weil sie sammeln unsere Daten ab, nichts auf unseren Märkten zu suchen haben. Im Gegenzug dürfen wir ja auch nicht auf deren mit unseren Social-Media-Plattformen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich fand das so lustig, dass das chinesische Außenministerium davon gesprochen hat, als das Gesetz im Kongress durchgegangen ist. Es ist ja noch nicht Gesetz, es muss erst durch den Senat und vom Präsidenten unterschrieben werden. Aber dass die dann sich gemeldet haben, gesagt hatten, das sei undemokratisch irgendwie, das in den USA zu verbieten. Wo ich dann auch dachte, ja okay, ich meine, dann machen wir einen Deal, dann lässt du jetzt eben Facebook, Google, Instagram und all die anderen Plattformen in deinem Land auch zu und dann gucken wir mal weiter. Nein, ich bin da völlig deiner Meinung. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich den Opera-Browser nicht nutze, der ja zu einem chinesischen Konsortium gehört, die wiederum mit dem chinesischen Staat verbunden sind. Und das mag ja sein, dass meine Daten nur im Moment nach Oslo gehen, wo die Firma ihren Hauptsitz hat. Aber was die dann mit den Daten in Oslo machen und ob sie die auf eine SSD packen und dann weiter verschicken oder so, keine Ahnung. Aber das ist einer der Gründe, warum ich ihn nicht nutze. Aber nochmal zurück zu den Social-Media-Plattformen. Wir brauchen strengere Regeln, das ist ganz klar. Die Gesetzgebung, du hast es gerade so schön beschrieben, hängt Jahre hinterher. Und anders als mit einer Brechstange, finde ich, wird es nicht gehen. Denn die Entwicklung innerhalb der Algorithmen, vor allen Dingen jetzt auch noch mit AI, und dass es eben immer schwieriger wird, AI-Fake-Content zu erkennen, die geht schneller, als der Gesetzgeber überhaupt hinterherkommt. Das heißt, du musst präventiv arbeiten und das heißt, du musst dann eben auch mal die gesetzliche Brechstange ansetzen. Das ist das eine. Was den AI-Content angeht, viele sagen, ja, wenn man das aber sich mal anschaut, so ein Bild, dann sieht man das doch, dass das, die Person 6 Finger hat oder so. Klar, wenn du genau hinguckst, siehst du das. Aber ich habe es ja ein paar Mal hier im Podcast schon auch erwähnt, ich arbeite auch zu Hause mit Stable Diffusion. Die Bilder, die im Newsletter drin sind, kommen daher. Das sind meistens eben so cartoonartige Bilder mit Absicht auch. Ich kann Bilder erzeugen in Stable Diffusion auf meinem Rechner hier. Die erkennst du nicht als Fake. Wirst du nicht sehen. Also Personen, es gibt in der Community, weil Stable Diffusion ist ja Open Source, es gibt Anwendungen, die du reinmachen kannst, wo du, wir hatten den Fall ja letztes Jahr, Taylor Swift, gefakte Nacktfotos und so weiter. Da gibt es Anwendungen für, kannst du runterladen, sind 120 MB oder sowas, lädst du hier runter, machst du dein Taylor Swift Nacktfoto oder weiß der Henker was. Kannst du alles machen, die Öffentlichkeit reagiert da total, wundert sich, wie geht denn sowas, wie kann man denn sowas machen, ich kann dir sowas in 3 Minuten herstellen, problemlos. Und wenn ich ein Bot-Netzwerk habe, kann ich innerhalb von 10 Minuten die Social-Media-Plattformen damit fluten. Das heißt, wir haben eine ganz andere Realität eben, wie das ist. So ist so ein Nacktfoto ist unschön, aber es hat jetzt keine große gesellschaftliche Relevanz. Na, was anderes ist es, wenn ich eben Bot-Netzwerk auswähle und nutze dafür eben, um Fake News zu verbreiten. Und das haben wir in den letzten Monaten immer wieder erlebt. Also bei dem Israel-Palästina-Konflikt haben wir es erlebt. Wir erleben es im Ukraine-Konflikt. Wir erleben es aber auch in der Diskussion in Deutschland, wenn es um Strom geht, um E-Autos geht. All diese ganzen Punkte werden, wo Argumente in die sozialen Netzwerke gespült werden, die totaler Quatsch sind. die auch einfach wissenschaftlich falsch sind. Aber trotzdem werden sie eben über Tausende, Zehntausende von Bot-Accounts dann weiterverteilt. Und wie gesagt, das kann so nicht weitergehen. Wir unterhöhlen unsere Demokratie, unsere Medienlandschaft auch, weil du irgendwann auch, und das ist ja teilweise heute schon der Fall, weil die Leute ganz zu Recht irgendwann sagen, ja, wem soll ich denn noch was glauben? Ja, also wem soll ich noch glauben, was eigentlich wahr ist? Den klassischen Medien, soll ich denen glauben? Da sind ja viele auch skeptisch. Das ist wieder ein anderes Podcast-Thema. Aber dann, wenn ich aber, weiß ich, 10-mal oder 50-mal auf meiner Social-Media-Plattform von ganz vielen unterschiedlichen Menschen sehe, dass die das gleiche Thema haben und die gleichen, Anführungsstrichen, Fakten verbreiten, dann scheint mir das doch valider zu sein. Ne? Denn das sind ja Leute auch, die denken nach und nur so wie ich, die denken nach und die beschäftigen sich ja mit sowas und so und die verbreiten das, also da muss das doch stimmen. Und da liegt eben eine große Gefahr und deswegen auch dieses, die lachen sich ja kaputt über uns, dass wir diese Sachen überhaupt zulassen in bestimmten Ländern. Da müssen klare, harte Regeln geschaffen werden, die Social Media Plattform einbremsen. Und eben zur Not, wie das Indien gemacht hat, dann eben auch verbieten.
Das Zeitalter der absoluten Verunsicherung.
Ja.
Das bricht nicht nur an, ich glaube, wir sitzen schon mittig drin. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Vergesst bitte nicht, uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen zu bewerten. Das könnt ihr bei Apple, Spotify und Co. machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.